Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres News Aktuell Podcasts. Ich bin Nicola Wulert und freue mich auf ein spannendes Gespräch mit niemand Geringerem als Nina Schwab-Hautzinger. Nina ist seit genau 3 Jahren Senior Vice President und Head of Corporate Communications and Government Relations bei der BASF. Mit ihr wollen wir unter anderem über die Kommunikation eines Chemieriesen zu gesellschaftspolitischen Themen sprechen, über die Transformation von fossilen Brennstoffen hin zur Klimaneutralität und natürlich den kommunikativen Herausforderungen, die damit einhergehen. Ich freue mich sehr, dass du Zeit für unser Gespräch gefunden hast, liebe Nina. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, danke. Freue mich, hier zu sein.
Und ein ganz besonders herzliches Willkommen natürlich auch dir, liebe Bea.
Danke, ich freue mich auf jeden Fall genauso mindestens wie ihr beide, glaube ich, auf dieses Gespräch. Das wird sehr spannend.
Ich glaube auch. Ich finde, wir steigen auch gleich mal direkt in das Thema Energiekrise ein. Ein Thema, was uns alle natürlich tagtäglich begegnet. Man braucht ja nur in den Blätterwald zu gucken. Und als internationales Chemieunternehmen ist BASF jetzt quasi täglich, und das auch nicht erst seit diesem Jahr dabei, auch energiepolitische Entscheidungen zu erklären und vor allen Dingen natürlich auch einzuordnen. Wenn man möchte, so hatten wir das ja im Vorgespräch auch schon benannt, Nina, könnte man auch von einer Politisierung der Unternehmenskommunikation sprechen. Was hat das eigentlich mit euch in der Kommunikation gemacht und wie hast du dich mit deinem Team darauf eingestellt?
Ja, das hast du gut beschrieben. Es ist tatsächlich so, dass wir als sehr, sehr energieintensives Unternehmen und BASF ist ja der größte industrielle Gasverbraucher in Deutschland, verbraucht etwa so viel Gas wie die ganze Schweiz, was mittlerweile auch viele Menschen schon wissen, wir aber bis zu dem schrecklichen Krieg, der jetzt in der Ukraine begonnen hat, im Allgemeinen noch nicht wussten, ganz, ganz stark von den Veränderungen in der Energiepolitik und eben durch die Energiekrise betroffen. Und ich würde es durchaus unterstützen, dass wir da so eine Politisierung auch der Unternehmenskommunikation feststellen, da eben sehr viele von den wirtschaftspolitischen Themen, von den industriepolitischen Themen uns als Unternehmen, wie natürlich andere Unternehmen, auch ganz, ganz stark betreffen. Und so haben wir da eine sehr starke Entwicklung, eine sehr schnelle Entwicklung durchgemacht in den letzten 1,5-2 Jahren, wo wir eben viel, viel rascher noch als zuvor uns immer wieder auf neue politische Herausforderungen einstellen oder auf eine veränderte Faktenlage einstellen oder auch schnell gefragt sind zu kommentieren oder eine Einschätzung einzugeben, da wir als Unternehmen natürlich auch klar durch diese Entscheidungen betroffen sind, aber auch eine Kompetenz und eine Glaubwürdigkeit haben, wie denn bestimmte Entwicklungen zu bewerten sind. Und so sind wir als Team, und da ist der Vorteil, dass wir bei uns in der Abteilung bereits Corporate Communications und Government Relations schon seit längerem gemeinsam in einer Einheit haben, noch stärker zusammengerückt. Also wir waren schon zuvor diesen Weg gegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen integriert arbeiten, wir wollen sicherstellen, dass die Themen, die wir auf der Ebene Öffentlichkeitsarbeit oder auch interne Kommunikation vorantreiben, ganz eng verzahnt sind mit dem, was auch in der politischen Kommunikation passiert, so dass wir uns da gegenseitig verstärken können, uns unterstützen können, mit einer Stimme auf sozusagen unterschiedliche Art und Weise zu den verschiedenen Zielgruppen sprechen können. Und diesen Weg hatten wir also schon eingeschlagen und jetzt durch die veränderte Situation, der wir uns entgegenstehen, ja, hat sich das einfach intensiviert. Also wir arbeiten ganz, ganz eng zusammen, arbeiten in sogenannten cross-functional agilen Teams, die wir immer wieder neu zusammensetzen, je nachdem, was für eine Fragestellung, Problemstellung es zu behandeln gibt, und merken einfach insgesamt, dass das Informationsbedürfnis aller Zielgruppen stark zugenommen hat. Also es ist was, was wir eigentlich bei allen, ja, sei es interne Kommunikation, externe Kommunikation, politische Kommunikation stark spüren. Das Bedürfnis nach mehr Information, Orientierung, Dialog ist in allen Bereichen gestiegen und dem müssen wir gerecht werden. Das heißt, ja, es ist eine höhere Taktzahl, eine höhere Intensität und noch engere Verzahnung.
Diese cross-functional Teams, die du gerade angesprochen hast, Nina, das wäre, fände ich jetzt mal spannend, im Hinblick auf Krisen und Krisenkommunikation, spielt das dann auch mit rein? Ist es sozusagen auch, ne, also bei Krisenkommunikation haben wir jetzt, glaube ich, durch alle Branchen hinweg die letzten Jahre spätestens eben auch mit Corona gelernt. Und spielt das dann auch mit rein bei euch? Also inwiefern setzt ihr Krisenkommunikation auf?
Ja, das hat sich bei uns auch bewährt. Also eben in der Lage zu sein, schnell kleine Teams zusammenzuziehen mit den Expertinnen und Experten zu jeweiligen Themen oder Kanalverantwortlichkeiten, um dann bestimmte Themen zu bearbeiten, ist im Prinzip, was wir auch übertragen haben auf die Krisenkommunikation. Und da helfen uns sehr die digitalen Kollaborationstools. Also wir arbeiten mit MS Teams bei BASF, das heißt in den Teams-Rooms, in den Chats, in den gemeinsamen Ablagen eben ein Maximum an Transparenz und Schnelligkeit herzustellen, hat uns sehr, sehr geholfen, möglichst rasch ja den Kreis der Kolleginnen und Kollegen, die da involviert sind, immer ajour zu halten und haben dann so verschiedene Größen sozusagen von Teams, von einem Kernteam, erweitertes Team, was sich eher die Informationen zieht. Das funktioniert für uns sehr gut und so unsere Erfahrung ist, dass eigentlich die Grundprinzipien von Krisenkommunikation, also Transparenz, Empathie, faktisch korrekt informieren, Schnelligkeit und so weiter, die sind alle gleich geblieben, aber die Dynamik und die Schnelligkeit und auch die Anzahl an Kanälen hat sich natürlich nochmal erweitert. Also auch die Vielfalt an Social-Media-Kanälen und so, ja, ist einfach weiterhin, ist noch dazugekommen in den letzten Jahren. Und das erfordert einfach noch eine größere Abstimmung, Vernetzung, Schnelligkeit, Dynamiken vorhersehen.
Da haben ja die digitalen Tools eigentlich, die so mit Corona sich völlig irgendwie normalisiert haben, ziemlich geholfen, denke ich so im Rückblick. Ne?
Also ja, ich glaub, ja.
Schnellere, gleichzeitige Erreichbarkeit intern dann auch ist ja kaum gegeben.
Ja, das ist sicher so. Und ich finde, was auch wichtig ist, ist, dass man das dann, man hat einerseits diese digitalen Kanäle, aber weiterhin sehr wichtig oder in der Krise eigentlich umso wichtiger bleibt eben auch die Beziehungsebene, die Atmosphäre im Team, die Qualität der Beziehungen in der Zusammenarbeit untereinander. Denn gerade wenn man unter einem langen Stresszustand arbeitet oder immer mal wieder so einen Adrenalinstoß hat, weil was wieder passiert ist, ist es halt umso wichtiger, dass man auch so ein Support-Netz um sich herum hat, mit Menschen arbeitet, mit denen man sich wohlfühlt, denen man vertraut. Also das hat sicherlich auch noch mal weiter an Bedeutung genommen, dass man das auch gleichzeitig im Team pflegt und nicht zu stark nur auf die Abarbeiten-Modus verfällt, was natürlich die Tendenz ist, wenn sehr viel los ist, dass man da aktiv dann auch so Gegenlichter setzt.
Ja, dann gehe ich mal mit euch zusammen von der Krisenkommunikation zu einer anderen Königsdisziplin in der Kommunikation und das ist die CEO-Kommunikation, also die Kommunikation eures CEOs. Die tragen ja nicht nur die Verantwortung für das eigene Unternehmen, sondern repräsentieren es ja auch nach außen. Im September war der Kommunikationskongress in Berlin. Ich glaube, du warst auch da, wenn ich das bei LinkedIn richtig gesehen habe. Und da war das auch ein Thema und ich habe es über Twitter beziehungsweise X verfolgt. Und mir ist dann ein Satz hängen geblieben. Die Kommunikation des Unternehmens muss zum CEO passen, andersherum jedoch auch. Du nickst schon. Euer CEO Martin Brudermüller, der war auch noch in den Top 10 des Impact Rankings des Magazins Com. Und daraus kann man ja auch schon ersehen, dass der auch ganz fleißig unterwegs und sehr präsent ist. Wie ist das denn bei euch? Stimmt ihr euch in der Kommunikation mit Brudermüller ab? Kannst du uns einen kleinen Einblick gewähren, einen Blick ins Nähkästchen, wie das bei euch abläuft?
Ich würde dem absolut zustimmen, dass die Kommunikation des Unternehmens und des CEOs muss authentisch sein, muss zu der Person passen, muss auch zur Unternehmens-DNA und zur Kultur des Unternehmens passen. Und natürlich ist CEO-Kommunikation eine Kernaufgabe für uns in der Unternehmenskommunikation. Das ist für uns ein ganz wichtiger Facette unserer Arbeit. Und da haben wir natürlich eine ganz enge Zusammenarbeit mit Martin Brudermüller, der auch Kommunikation und die Wirkung von Kommunikation fürs Unternehmen hoch einschätzt, was natürlich hilft, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, der da auch eine Anerkennung dafür hat und eine Wertschätzung und auch sieht, wie es dann dem Unternehmen letztlich hilft oder ja und uns helfen kann als Unternehmen, uns Gebühren zu vertreten, unsere Interessen zu vertreten, indem wir halt die Kommunikation und auch die CEO-Kommunikation optimal einsetzen. Und von daher ist es auch wieder ein sehr integrierter Ansatz zwischen seinen, sag ich mal, Präsenzformaten, die er hat, von Reden, Town Halls, über die Social Media Präsenz, natürlich die Medienarbeit mit Interviews, die er immer mal wieder gibt, die dann letztlich wieder zusammenkommen, auch die politischen Interaktionen, wo er ja auch sehr aktiv ist. Das heißt, es ist auch wieder dieser integrierte Ansatz in der Abteilung, dass wir ihn da optimal unterstützen und begleiten. Und letztlich ist es einfach auch immer wieder ein Austausch, ein gemeinsames Entwickeln von Ideen, ein ehrlicher Austausch darüber, was wollen wir erreichen, was hat funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Und es macht auch wirklich viel Spaß.
Das hattest du ja vorher auch schon erwähnt, ne, dass einerseits natürlich eure integrierte Kommunikation einmal eben in Richtung Politik, in Richtung breite Öffentlichkeit, in Richtung Medien, also in Richtung eigentlich auch der Belegschaft vermutlich, also in Richtung aller Stakeholder eben ja authentisch, transparent und auch einheitlich sein sollte. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal den Blick auf das ganze Thema erneuerbare Energien und die Chemiebranche oder überhaupt das ganze Thema, das euch ja sehr, sehr viel umtreibt, nicht erst seit letztem Jahr vermutlich, Energie wenden. Lasst uns doch mal jetzt vielleicht mit dir gemeinsam auf eure ja, konkreten Maßnahmen schauen, die ihr unternehmt, um Energie zu sparen, um weniger CO2 freizusetzen. Das ist ja schon seit längerem eines eurer wichtigsten Bemühen. Was genau tut ihr da? Tut BASF da konkret in Sachen ja, CO2-Reduktion? Welche Ziele verfolgt ihr?
Ja, das stimmt, die chemische Produktion ist und bleibt auch sehr energieintensiv, da das einfach Naturgesetze sind, wenn man chemische Prozesse betreibt, dass die vor allem zu Beginn der Wertschöpfungsketten unheimlich viel Energie brauchen, um sozusagen jetzt ganz vereinfacht gesprochen in Gang gesetzt werden zu können. Gleichzeitig hat BASF wirklich eine jahrzehntelange Tradition, eine sehr gute Tradition, also im Nachhaltigkeitsbereich, sich sehr ambitionierte Ziele zu setzen. Und das ist ja schon in unserem Unternehmenszweck We Create Chemistry for a Sustainable Future ausgedrückt, dass das genau auch die Mission des Unternehmens ist. Wir wollen da wirklich Vorreiter sein in der Branche und auch vorangehen und neue Wege einschlagen. Und persönlich gesprochen war das für mich auch ein großer Anreiz, zum Unternehmen zu kommen, da das super spannend und auch sehr erfüllend ist, wenn man da durch Kommunikation mit begleiten darf oder auch ja einen gewissen Anteil daran haben darf, dass Rahmenbedingungen sich so entwickeln, dass man das als Unternehmen auch umsetzen kann. Und wir sehen das auch bei vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, dass das sicherlich das ist, was die Menschen im Unternehmen antreibt und stolz macht und auch stark zur Identifikation beiträgt. Und in Bezug jetzt auf die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben, ist es so, dass wir eben Netto-Null-Emissionen bis 2050 erreichen möchten und ein ambitioniertes Zwischenziel sozusagen haben, ein Etappenziel, dass wir bis 2030 die Treibhausgasemissionen um 25% reduzieren möchten im Vergleich zu 2018. Und da muss man sich natürlich auch vorstellen, was heißt es eigentlich, in dem also diese Ziele zu erreichen, eben als das größte Chemieunternehmen der Welt. Also wir werden jetzt bis 2030 etwa 4 Milliarden Euro da rein investieren und danach wird nochmal deutlich mehr, wenn es darum geht, sozusagen im großen Maßstab die Technologien, die jetzt getestet werden oder ausprobiert werden, zu bauen, nochmal mehr anfallen. Wir setzen da an verschiedenen Stellschrauben an, um es konkreter zu machen, denn wir wollen eben versuchen, möglichst entlang dieser ganzen Arbeitsschritte, die wir haben, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Also zum einen ist natürlich da der Bereich, wenn wir diese ersten Schritte von Basischemikalien produzieren, fällt unheimlich viel Energieverbrauch an und den wollen wir reduzieren. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt sogenannte Steam Cracker, jetzt ganz vereinfacht gesprochen, riesige Öfen, werden auf etwa 850 Grad Celsius geheizt und da wird Rohbenzin aufgespalten in weitere Elemente, die dann weiterverarbeitet werden. Also in Moleküle aufgespalten mit Dampf. Und das ist natürlich wahnsinnig energieintensiv. Jetzt haben wir zum Beispiel ein Pilotprojekt gestartet, wo wir gemeinsam mit Partnern einen sogenannten E-Cracker entwickeln. Also dass dieser Vorgang dann mit Strom aus erneuerbaren Quellen stattfindet. Also das ist jetzt mal so ein Beispiel und das könnte dann die CO2-Emissionen um 90% reduzieren.
Wow. Okay, wow.
Das ist sozusagen im Bereich Produktion und Technologie. Dann setzt eben vieles darauf, dass wir Prozesse elektrifizieren. Entsprechend brauchen wir unglaublich viel Strom und wir investieren in jetzt eigene Quellen an erneuerbarer Energie, so dass wir eben diese großen Mengen an erneuerbarer Energie auch für die BASF beziehen können. Da haben wir jetzt zum Beispiel Ende September zusammen mit dem Partner, mit Vattenfall und mit Allianz, einen der größten Offshore-Windparks der Welt in der Nordsee eingeweiht. Der steht da an der holländischen Küste und wird eben jetzt durch Windkraft, Offshore-Windkraft, die Energie gewinnen. Und dann gibt's aber natürlich viele andere Bereiche, welche Produkte entwickeln, die wir dann den Kunden anbieten, die auch einen möglichst geringen Fußabdruck haben, weil wir davon ausgehen, dass natürlich die Kundennachfrage wachsen wird nach diesen Produkten und wir unseren Kunden, BASF ist ja ein B2B-Unternehmen, das heißt, unsere Produkte werden ja weiterverarbeitet von anderen Unternehmen oder Herstellern, dass wir denen Produkte anbieten können mit einem möglichst geringen oder sogar null Carbon Footprint, sodass das ja auch wieder unsere Kunden unterstützt, ihre eigenen CO2-Ziele zu erreichen. Und so ist es eben entlang der ganzen Wertschöpfungskette, dass wir an jeder Stelle schauen, was können wir machen, um Prozesse zu verändern. Und ja, es ist eine riesige Transformation, in der sich das Unternehmen da befindet, auch so bestehende Prozesse dann eben umzustellen, Neues auszuprobieren, und erfordert auch viel Innovationsgeist und Durchsetzungsvermögen und Kreativität und neues Denken. Und
Mut auch, Mut, oder?
Auf jeden Fall, erfordert Mut, genau. Und dann ist es natürlich auch gleichzeitig so, dass wir uns dafür einsetzen, dass die Rahmenbedingungen in den einzelnen Märkten, in denen wir präsent sind und natürlich auch stark in Deutschland, in unserem Heimatmarkt, sich so entwickeln, dass daraus dann auch ein Geschäftsmodell entstehen kann. Also wenn man zum Beispiel diese CO2-freien oder CO2-armen Produkte herstellt, sind die teurer in der Herstellung als die konventionellen. Das heißt, es muss auch Anreize geben oder es muss ein Umdenken auch stattfinden in anderen Bereichen, damit das letztlich auch ein Geschäftsmodell für uns daraus wird.
Ja, ich höre schon deutlich raus. Klimaschutz und die damit einhergehende Energietransformation beschäftigt euch und euer Handeln und euer Geschäft. Nicht erst seit gestern, wie Bea eben gesagt hat, sondern natürlich auch jetzt und heute in der Kommunikation, also Stichwort Nachhaltigkeitskommunikation. Ihr macht das ja schon eine ganze Weile und ich habe mich dann gefragt, ob ihr so, sagen wir mal, drei Punkte, drei wichtige Learnings habt für uns und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr uns an die Hand geben könnt.
Ja, also ich glaube, dass ja da viele Unternehmen auch glücklicherweise schon länger dran sind und auch wir alle gemeinsam in dem Bereich Nachhaltigkeitskommunikation sehr aktiv sind. Und was sich für uns bewährt hat, sind so ein paar Prinzipien. Also sicherlich das Wichtigste aus meiner Sicht ist Walk the Talk. Mhm. Also wirklich alles durch Belege decken können, nichts postulieren, was nicht in der Realität so ist. Und auch gewisse Dilemmata oder Konflikte, die sich ja auch in so einem Prozess ergeben, auch transparent machen, aufzeigen, was sind die Schwierigkeiten, woran kämpfen wir auch, was haben wir schon erreicht, was haben wir noch nicht erreicht. Also da möglichst offen und ja, wirklich gemäß der Faktenlage und nicht mit einem schicken Slogan unterwegs sein, ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Dann sich auch zu fokussieren, den Fokus zu setzen, denn Nachhaltigkeit ist so ein breites Feld und die meisten Organisationen kommunizieren natürlich jetzt zum Thema Nachhaltigkeit, weil das Thema ist, das uns alle am meisten umtreibt und wo die Menschen auch die größte Sorge haben, oder das ist zumindest eine der größten Sorgen, ist, die die Menschen umtreibt. Was machen wir, um den Planeten zu schützen und um zu bewahren? Das heißt, zu fokussieren. Wir haben deshalb gesagt, wir setzen vor allem auf das Thema Climate Protection, Klimaschutz. Wir haben natürlich auch noch andere Aktivitäten, aber wir mussten einen gewissen Fokus setzen und haben dann gesagt, jetzt für den Moment zumindest ist das Thema, wo wir den Schwerpunkt drauf setzen, damit wir überhaupt durchdringen, damit das dann nicht wieder so breit wird und man gar nicht mehr weiß, was verbinde ich jetzt eigentlich mit der BASF. Und dann sicherlich als dritter Punkt, wie erzähle ich, also nicht nur die Fakten, sondern auch die Herzen ansprechen, Storytelling einsetzen, Geschichten über Menschen erzählen, wirklich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern persönlich berichten zu lassen, an was sie arbeiten, was sie motiviert, was sie umtreibt. Das finde ich auch ganz wichtig und da einfach auch ansprechende visuelle und textliche Wege gehen, damit die Menschen überhaupt zuhören, damit man auch eine Chance hat, dass man durchdringt in diese riesen Informationsflut, der wir ja alle ausgesetzt sind.
Ja, ich glaube, das ist auch so die größte, oder eine der wirklich, wie du sagtest, eine großen Herausforderung, dass man sich fokussiert. Ich glaube wirklich, dass man auch irgendwann den Mut hat zu sagen, wir müssen uns jetzt fokussieren, um da wenigstens in dem Bereich dann auch konsistent zu sein. Mhm. Kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen, ich glaube, genauso spannenden Feld, nämlich der internationalen Kommunikation. Ihr seid ja global aufgestellt und deswegen gehört es ja auch zu euren Aufgaben in der Unternehmenskommunikation naturgemäß dazu, auch international zu kommunizieren. Was ich jetzt ganz spannend fände, ist, wenn wir mal nach China gucken, wie verhält sich's da, also mit der Kommunikation? Welche Unterschiede hast du da, wenn du vielleicht mit Europa oder mit USA vergleichst? ausgemacht?
Also wir haben ein tolles internationales Netzwerk im Unternehmen mit den Kolleginnen und Kollegen, die dann eben für die Länder oder die Regionen die Kommunikation verantworten. Und es ist tatsächlich so, dass wir natürlich einerseits One Voice haben, was die Aussagen und die Inhalte betrifft, aber natürlich lokal adaptieren und anpassen, je nach kulturellem Umfeld oder auch welche Geschäftsfelder vielleicht in den einzelnen Märkten dann besonders wichtig sind. Und wenn man jetzt konkret auf China schaut, ist natürlich schon allein die Kanäle, die Kanallandschaft eine ganz andere, also andere Social-Media-Kanäle wie WeChat oder so, die eine sehr große Rolle spielen, eine andere Medienlandschaft. Das heißt, natürlich verlassen wir uns drauf, dass unsere Teams dann in den Ländern, abgeleitet von der globalen Strategie, die wir ja auch gemeinsam entwickeln oder mit Input aus den Ländern und Regionen auch entwickeln, dann so umsetzen, dass sie in den jeweiligen Markt funktionieren kann. Also was wir feststellen, ist, dass natürlich die Reputation im Heimatmarkt sehr wichtig ist, auch für die globale Reputation, da die Aufmerksamkeit für das Unternehmen im Heimatmarkt am höchsten ist. Wir werden am kritischsten und am intensivsten beäugt und begleitet in Deutschland von den deutschen Medien oder von anderen Stakeholdern. Dann gibt es Länder, wo wir auch als Marke relativ bekannt sind, und es gibt Länder, wo BASF als Marke, wenn man auf der Straße fragen würde, nicht bekannt ist. Das heißt, natürlich sind es dann auch immer andere Voraussetzungen, und entsprechend muss man dann auch die Intensität anpassen, wie man jeweils da kommuniziert. Aber wichtig ist für uns wirklich, die lokalen Kommunikateure immer mit einzubinden. Das heißt, bevor wir irgendwas fertigstellen, nochmal einen Schulterblick machen zu lassen oder auch gemeinsam Themen oder Kampagnen beispielsweise zusammen zu entwickeln. Und eine Herausforderung, die wir auch sehen, ist natürlich in der internen Kommunikation. Denn klar, in globalen Townhalls sind dann alle Kolleginnen und Kollegen vertreten, und diese Polarisierung oder stärkere Politisierung, die man weltweit feststellt, die spiegelt sich natürlich auch wieder in der Belegschaft. Das heißt, das ist auch was, wo man ein gewisses Fingerspitzengefühl dann auch von der globalen Ebene zeigen muss, um die Themen zu adressieren, aber es auf eine Art und Weise zu machen, die eben letztlich ja auch überall akzeptiert werden kann oder auch ankommt. Und da merken wir auf jeden Fall, dass dieser Aspekt in der internen Kommunikation dazugekommen ist. Denn weiterhin, wir sind eine BASF-Community, ein BASF-Team. Das ist für uns ja sehr wichtig. Ein ganz wichtiger Wert für uns ist die Connectedness, die Verbundenheit im Unternehmen, und da immer dran zu arbeiten und entsprechende Touchpoints und Formate zu bieten. Das ist auch eine wichtige Aufgabe für uns in der Unternehmenskommunikation. Und man hört ja auch aus Edelman Trust Barometer oder anderen Studien, dass sich Mitarbeitende auch stark nach den Unternehmen orientieren, also nach dem eigenen Unternehmen orientieren oder auch eine Einschätzung haben möchten vom Arbeitgeber zu bestimmten Themen. Und dem wollen wir natürlich auch gerecht werden. Also das ist sicherlich eine weitere Komponente, die dazugekommen ist, dass gerade wenn es sehr volatil ist oder vielleicht zum Teil Entwicklungen schwer einzuschätzen sind, dass man sich dann auch fragt, hey, was sagt eigentlich mein Unternehmen dazu oder unser CEO dazu? Und das sind dann auch immer spannende Diskussionen, die wir in den Townhalls haben.
Klar, weil ja nicht nur national, sondern die internationale Brille eigentlich dann immer mit gleichzeitig drauf haben musst.
Ja, dann kommen wir mal von der ganz großen Bühne, von der internationalen Kommunikation ins Lokale. Nicht minder wichtig, wie ich finde. In Ludwigshafen betreibt BASF den größten, ich habe es so gelesen, zusammenhängenden Chemiestandort der Welt.
Stimmt.
Um sich mal ein Bild zu machen. Das sind 2000 Gebäude auf 10 Quadratkilometern. Ich habe mir das immer noch mit diesem Bild versucht vorzustellen, aber ganz ehrlich, ich finde, die Dimension ist einfach immer noch unvorstellbar oder ist es einfach nicht zu fassen. Was ich aber um das Gelände herum, um dieses Areal gelesen habe, und das fand ich wiederum schön, da passiert ja noch ein bisschen mehr außer nur Produktion. Da gibt es eine Tennismannschaft rundherum, und dass euer Tennisverein es auch in die erste Bundesliga macht, auf und abs auch tatsächlich in die erste Bundesliga geschafft hat. Und dann habe ich mich gefragt, du kannst mit Sicherheit noch ganz wunderbare Geschichten um dieses Areal erzählen. Also was kannst du zu euren Aktivitäten dort erzählen? Gibt es eine ganz tolle Geschichte, die dich und dein Team zum Beispiel mal vor eine Herausforderung gestellt hat? Oder vielleicht gibt es irgendwas, wo wir auch ein bisschen zusammen schmunzeln können?
Also die schiere Größe, genau was du angesprochen hast, ist auch das, was alle beeindruckt, wenn man zur BASF kommt, was mich persönlich auch beeindruckt hat, als ich das Unternehmen näher kennengelernt habe. Und wir bieten ja durchs Besucherzentrum auch so geführte Bustouren über das Areal an, was auch sehr, sehr häufig genutzt wird und meistens ausgebucht ist. Und wenn man,
dass du Bustouren sagst, spricht ja schon für die Größe. Also dass man da nicht zu Fuß...
Ja, ich muss gerade so lachen bei dem Begriff.
Genau, das wäre zu Fuß nicht zu schaffen. Und deshalb ist es sicherlich einmal die Größe, die beeindruckt. Aber wenn man dann auch feststellt, wie durchdacht das Ganze ist, also dieses Verbundsystem, wo fast 3000 Kilometer Rohre verbaut sind, 30 Kilometer Schiene, etwas über 100 Kilometer Straße auf dem Areal, ja, wie ausgeklügelt das ist und über mehr als 100 Jahre, 158 Jahre gewachsen, ist es einfach, ja, beeindruckend und fordert einem auch viel Respekt ab, wenn man sieht, was da Menschen über so eine lange Zeit erbaut und erdacht haben. Und natürlich ist die BASF ein ganz, ganz wichtiger Teil von Ludwigshafen und auch der weiteren Region. Es arbeiten fast 40.000 Menschen in Ludwigshafen. Die haben Familien, es sind oft mehrere Generationen, die jetzt schon bei der BASF sind. Das sind natürlich auch starke Multiplikatoren für uns. Und die BASF spielt eine sehr große Rolle als sehr, sehr großer Arbeitgeber in nicht nur in Ludwigshafen, für Rheinland-Pfalz, für angrenzende, auch Baden-Württemberg oder angrenzende Regionen. Und ja, was haben wir da alles? Also man kann sehr, sehr viel machen, entweder auf dem Areal oder außenrum, ohne die BASF-Welt zu verlassen. Also wir haben natürlich die Dinge, die andere wahrscheinlich auch haben, wie Kinderbetreuung oder Fitnessstudio. Wir haben eine sehr große eigene Ambulanz, also ein medizinisches Zentrum, da wir natürlich vorbereitet sein müssen, falls es ein Unfall gibt auf dem Areal. Wir haben Dinge wie ein Friseur, ein Bäcker. Wir haben einen ganz, ganz tollen Weinkeller, der auch sehr geschätzt wird, nicht nur von BASF-Lern, sondern auch von vielen, die dort ihren Wein einkaufen, mit einem hervorragenden Sommelier, mit dem Bernhard Wolf, der auch immer ganz tolle Geschichten zu den Weinen zu erzählen hat.
Ja, wann fahren wir hin?
Also das lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben auch immer mal wieder Events, an denen man teilnehmen kann. Und für mich persönlich war es wirklich dieser Steamcracker, von dem ich vorhin schon berichtet habe, den ich auch das Privileg hatte, als ich neu gekommen bin, da wirklich mal ganz nah ran zu dürfen und reinzuschauen, der für mich nochmal so ein Erweckungserlebnis war. Also wenn man da diesen riesen Feuerschlund sozusagen erlebt, ja, mit den 850 Grad, dann ist das einfach wahnsinnig beeindruckend. Und sich dann zu überlegen, mein Gott, das ist ja nicht der einzige Steamcracker auf der Welt. Da gibt es ja noch viele, viele mehr, die seit Jahrzehnten Tag und Nacht brennen, wenn man eben das schafft, solche Prozesse weg von fossilen Brennstoffen hin zur Elektrifizierung, andere Methoden zu bringen, was das für einen positiven Impact hat. Dann ist das sicherlich was sehr beeindruckt und motiviert. Und was wir in der Kommunikation sehr schätzen, ist auch die Aktivitäten von unserer Werksfeuerwehr. Wir haben eine top ausgebildete, sehr, sehr tolle Werksfeuerwehr, wo wir auch feststellen, das interessiert einfach. Also es beeindruckt, ich glaube, da kommt irgendwie in allen so das Kind raus, ja, Feuerwehr findet man einfach sympathisch und toll und beeindruckend. Und wenn die dann so Großschadensübungen machen oder wir andere Aktivitäten der Feuerwehr auf Social Media oder in Filmen oder so dokumentieren, das läuft einfach wie verrückt. Die Leute begeistern sich dafür.
Ja, die müssen aber, glaube ich, echt verdammt viel wissen, die Herrschaften, die da arbeiten.
Ja,
also ich meine, es geht um chemische Stoffe, es geht darum, brennt das Zeug oder brennt es nicht? Wenn ja, wie brennt es? Und wenn es brennt, wie lösche ich es? Nass oder trocken? Oder wie geht? Also ich habe keine Vorstellung, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein weites Feld ist, dort in der Werksfeuerwehr zu arbeiten bei euch.
Absolut. Ich meine, das sind natürlich hoch spezialisierte Experten und die werden auch als Experten angefragt, ja, sonst innerhalb von Deutschland oder von anderen Organisationen oder anderen Feuerwehren oder so für Ratschläge auch. Also das ist ja auch ein Netzwerk, wie die zusammenarbeiten und einfach auch eine tolle Gruppe.
Ja, und Action haben sie auch zu bieten, wie ich höre. Ja.
Gibt's denn dann auch regelmäßig Probealarmübungen? Weißt du, dass ihr dann alle wisst?
Ja, natürlich. Das findet regelmäßig statt. Da finden natürlich im kleineren oder im größeren Maßstab regelmäßig Probealarme und Tests statt und Übungen auf jeden Fall. Ja. Das gehört bei uns eigentlich zum Alltagsbild, ja.
Ist eine Reise wert jetzt, oder, Nico? Ludwigshafen.
Ja, ja, ich finde, wir machen mal einen Termin aus. Und dann fahren wir mit dem Bus zumindest einmal übers Gelände.
Nina, ihr habt ja auch auf diesem großen Areal eure, wie wir recherchiert haben, Forschungskonferenzen, ne? Zu bestimmten Themen, Schwerpunkten, was ich persönlich auch ganz spannend finde. Da sind wahrscheinlich eure primären Zielgruppen eben diejenigen, die sich mit Forschung dann auch beschäftigen. Was die Medien betrifft, dann eher die Fachpresse. Da erinnere ich mich nämlich auch, hatten wir auch in der Vergangenheit schon mal einen Podcast mit der Claudia Russo von der Ludwigs-Maximilians-Uni in München, mit der wir ja auch unter anderem über die besonderen Herausforderungen von Forschungskommunikation, das klingt jetzt so trocken, gesprochen haben. Wie ist das denn?
Das war aber gar nicht so trocken.
Nee, das war gar nicht so trocken. Jetzt fände ich es natürlich schon auch spannend, wie das bei der BASF ist. Also ihr habt ja da auch einen Riesenforschungsapparat, nehme ich an. Wie konkret geht ihr denn davor, wenn ihr jetzt Zielgruppe, ne, Fachmedien, wenn ihr eure Forschungsthemen in die Fachpresse bringen wollt?
Ja, wir haben natürlich verschiedenste Aktivitäten, was wir da machen im Bereich Forschungs- und Innovationskommunikation. Und so ein Flagship-Event, das einmal im Jahr stattfindet, ist unsere Forschungspressekonferenz, die auch schon sehr etabliert ist. Da sprechen wir einerseits Fach- und Wissenschaftsjournalisten an, aber durchaus auch Wirtschaftsjournalisten. Also die Wirtschaftsjournalisten, die die BASF eng begleiten, interessieren sich auch für diese Themen. Und wir versuchen immer, die passenden Themen zu finden, die auch einen gewissen Alltagsbezug haben oder die man schön übersetzen kann und natürlich den Mehrwert aufzuzeigen. Also nicht sozusagen auf die einerseits die Faszination für die Forschung und die Leistungen der Forscherinnen und Forscher aufzuzeigen und auch dafür zu begeistern, aber gleichzeitig auch aufzuzeigen, warum machen wir das, wie wenden wir das an, was sind die Vorteile? Jetzt natürlich auch ganz stark mit dem Bezug zu Nachhaltigkeit. Was verbessert man dadurch oder was kann man erreichen? Und da gehen wir jetzt auch sehr multimedial vor, dass wir eben einerseits das Event selbst haben. Während Corona-Zeiten war das ein Online-Event. Wir gehen jetzt wieder zurück in ein Präsenzformat, wo auch unsere Chief Technology Officer und Vorständin, die Melanie Maas-Brunner, dann eine wichtige Rolle spielen wird, gemeinsam mit den Forscherinnen und Forschern, die ihre Ergebnisse vorstellen. Das heißt, einerseits ist da das Event, aber wir machen auch viel außenrum. Wir machen Livestreams intern wie extern. Wir machen eine Social-Media-Begleitung. Wir machen dann Online-Follow-up mit einer Events-Page. Also da gibt's verschiedene Formate, die wir sozusagen dranhängen, um auch die Inhalte, die wir für die Forschungspressekonferenz erarbeiten, möglichst optimal zu nutzen und möglichst breit zu streuen. Und das ist immer so ein Highlight für uns im Jahr. Das ist ein fester Termin, auf den sehr viele hinarbeiten. Und ja, wir arbeiten immer weiter am Format. Wir probieren immer wieder was Neues aus und haben dann eine schöne Resonanz. Also das ist sicherlich sowas, wo man so in den Kern unseres Unternehmens dann auch vorstößt und was wir auch rückgemeldet bekommen, dass es einfach immer wieder spannend ist für die Journalisten, dann wirklich die Forscherinnen und Forscher selbst kennenzulernen oder einfach auch mal ein Thema zu entdecken, das man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte und vielleicht auch mal auf einen wirklichen spezifischen Aspekt zu fokussieren, mal so einen Special Interest Bericht dazu zu bringen, das kommt immer sehr gut an.
So ein bisschen Aha-Effekt dann auch erzeugen, ne? Ja, schön. Wir kommen mal zum ganz anderen Thema, und zwar dein Engagement für den GWPR. Das sind die Global Women in Public Relations. Gerade erst in diesem Frühjahr startete zum zweiten Mal ein Mentoring-Programm von GWPR, und du bist eine der Mentorinnen von, und so heißt es komplett, GWPR Empower, einer Talentförderung für Frauen in der PR. Das ist ein 12-monatiges Programm, umfasst ein persönliches Mentoring in 25 Tandems aus Deutschland, sind neben dir aber auch Gabriele Hessing von Procter & Gamble, Sabia Schwarzer, ehemals Merck, war übrigens auch schon mal bei uns im Podcast, mit am Start. Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen und was hat dich überzeugt, da bei der GWPR als Mentorin mitzumachen?
Also ich bin seit 2018 persönlich Mitglied bei GWPR und BASF ist auch Fördermitglied der Organisation. Und für alle Hörerinnen, die noch nicht Mitglied sind, mache ich auch direkt mal Werbung. Ich finde, es ist ein tolles Netzwerk, wo es sich absolut lohnt, dabei zu sein. Denn wir haben tolle Frauen an unterschiedlichsten Punkten in ihrer Karriere. Und ich bin persönlich beigetreten, weil ich es aus meiner persönlichen Erfahrung immer wahnsinnig wichtig finde, Rollenvorbilder zu haben und sich zu vernetzen. Ich profitiere unheimlich davon, von anderen Frauen zu lernen. Und warum habe ich mein Mentoring-Programm sofort zugesagt? Ja, weil ich es auch weitergeben möchte. Denn ich habe viel von anderen gelernt oder lerne immer noch von anderen. Und ich möchte auch meinen Beitrag leisten an die Community, das, was ich schon erfahren habe oder mitbekommen habe, dann auch wieder anderen Frauen weiterzugeben. GWPR hat sich ja zum Ziel gesetzt, auch Frauen in Führungspositionen in der PR zu unterstützen. Denn was man doch lange Zeit gesehen hat, war, dass sehr, sehr, sehr viele Frauen in die Kommunikation gehen, die Top-Führungspositionen aber noch mit Männern besetzt waren und Frauen weniger zum Zuge gekommen sind. Das ändert sich jetzt auch. Also ich finde, das sieht man auch in den letzten Jahren, dass sich da einiges getan hat. Aber dennoch ist es ja so, dass Frauen immer noch mal andere Themen beschäftigt, was die Karriereentwicklung und Planung angeht, dass sie vielleicht andere Bedürfnisse haben oder andere Herausforderungen mit beispielsweise Vereinbarkeit, Familie und Beruf, weil wir einfach in der Gesellschaft noch nicht so weit sind und es doch bestimmte, ja, vielleicht Stereotype gibt oder bestimmte Rollenbilder, die da noch geprägt sind. Und da finde ich das super, dass GWPR eben einerseits in diesem Bereich sehr viel macht, eben Förderung von Frauen, dass sie auch in die Top-Führungspositionen kommen. Aber gleichzeitig machen wir auch einiges wirklich auf der inhaltlichen PR-Expertise-Ebene. Also es ist so eine gute Kombination, finde ich. Und ich finde die Mentoring-Programme sehr wertvoll, auch für mich als Mentorin. Also ich bin jetzt bei diesem internationalen Programm, das du genannt hast, und auch bei einem deutschlandbezogen dabei und finde es einfach auch toll, welche Frauen ich dadurch kennenlernen darf und so ein bisschen mitzubekommen, was die beschäftigt, was für Fragestellungen sie in ihrem Arbeitsalltag umtreibt, gibt auch wieder einen Perspektivenwechsel und eine Erweiterung und auch für mich dann als Führungskraft wiederum eine Bereicherung.
Ja, glaube ich schon, ne? Also, dass man immer eigentlich eine Win-Win-Situation hat, mal so ganz blöd ausgedrückt. Man lernt dann auch nochmal, denke ich, was über sich selbst, ne? Wenn man sich gespiegelt kriegt oder auch eben weitergibt, reflektiert man sich selbst ja auch meistens nochmal. Liebe Nina, wir kommen jetzt zum Abschluss zu unserer ganz berühmten und berüchtigten Glaskugelfrage. Da schauen wir, wenn du möchtest, mit dir gemeinsam in die Zukunft, in diesem Fall von der Chemiebranche oder in die Zukunft auch von euch ganz konkret als BASF. Und zwar würden wir ganz gerne, sagen wir mal, den Horizont von 5 bis 10 Jahren ins Auge fassen. Was glaubst du, welche Herausforderungen wird es für euch in der Kommunikation in diesem Zeitraum geben? Wahrscheinlich gibt es welche, die bleiben, die jetzt schon da sind, aber es kommen vielleicht auch neue hinzu. Aber eben auch nicht nur Herausforderungen, vielleicht auch Chancen. Was denkst du?
Ich gehe davon aus, dass diese Dynamiken, was wir vorhin besprochen haben, also diese stärkere Polarisierung, Politisierung weiter zunehmen wird. Also ich glaube, das ist jetzt unser Alltag und von daher ist es für uns als Kommunikationsprofis jetzt auch eine Situation, mit der wir dauerhaft umgehen dürfen, müssen, sollen. Und was heißt das für uns als Team? Ich glaube, es bedeutet, dass man Strategien hat, damit umzugehen. Einerseits natürlich sozusagen Kommunikationsexpertise, wie man solche Themen angeht. Da gewinnt man ja dann auch Erfahrungen und hat dann bestimmte Strategien und einen Umgang, damit der sich bewährt hat. Aber auch auf der persönlichen Ebene und auf der Teamebene, wie man damit umgeht, dass man eigentlich ständig in so einem volatilen Umfeld arbeitet, immer wieder neu reagieren muss, sich immer wieder auf neue Situationen einstellen muss. Das heißt, man muss für sich selbst auch Wege finden, dass man das mentale Wohlbefinden weiterhin hochhält, dass man sich gegenseitig unterstützt und dass man da einen gesunden Umgang damit findet. Ich finde weiterhin, dass Kommunikation ein großartiges Arbeitsgebiet ist. Und je mehr es dieser Entwicklungen gibt, umso wichtiger ist es auch, dass es uns gibt. Davon bin ich überzeugt, dass wir umso mehr auch den Unternehmen oder den Organisationen, für die wir arbeiten, eben wirklich einen wertvollen Beitrag bieten. Denn natürlich brauchen wir einerseits die Fachexpertise. Immer muss man sozusagen da à jour bleiben, was Kanäle, Zielgruppenbedürfnisse, Formate angeht. Das ist sozusagen die Pflicht. Aber die Kür ist eben auch, dass wir Empathie haben, dass wir zuhören können, dass wir auch diejenigen sind, die eine unbequeme Wahrheit aussprechen und ins Unternehmen zurück reinspiegeln. Und da braucht es auch viel Persönlichkeit, persönliche Stärke, auch eine Persönlichkeit, die es schafft, Menschen zu verbinden oder Menschen mit Ideen zu verbinden, zu begeistern, zu beeinflussen. Und das macht es natürlich hochspannend. Also ich glaube, es ist ein super Aufgabengebiet, auch in den nächsten Jahren, wenn man sich entfalten möchte, wenn man Spaß hat daran, sich ständig weiterzuentwickeln. Und ich glaube, auch eine hohe Sinnhaftigkeit in der Aufgabe liegt, indem man, wenn man für eine Organisation arbeitet, die ja die allermeisten, oder sagen wir mal so, die meisten Unternehmen, die meisten Organisationen sind in einem wahnsinnigen, umwälzenden Transformationsprozess. Und da spielt Kommunikation für den Erfolg so ein solcher Prozess eine unheimlich große Rolle. Also ich glaube, es ist ein Gebiet, in dem man wirklich was bewirken kann und ja, einfach auch sieht, wie die eigene Arbeit letztlich dazu beiträgt, dass hoffentlich die Welt etwas besser wird oder der Beitrag von einzelnen Organisationen zur Welt besser wird. Und das macht einfach Spaß.
Das war ja jetzt schon fast so ein Schlussplädoyer, würde ich sagen, für unseren Berufsstand. Ein schönes Schlussplädoyer, finde ich, weil es ja ganzheitlich war, weil du einerseits eben dieses Umfeld nochmal beschrieben hast, in dem wir stattfinden, das sich so zuspitzt in der Volatilität, in der Ausdifferenzierung, in der Spannung, die da auch gleichzeitig mitschwingt und genau in diesem Umfeld eben wir als Kommunikationsprofis eigentlich nochmal mehr einen Wertbeitrag liefern können und gleichzeitig aber auch unser Team, unser Funktionieren im Team eigentlich auch essentiell dafür wichtig ist und dafür eben diese Empathie braucht und diese Menschlichkeit, ne? Sehr schön. Vielen Dank für deine, ich finde, sehr wertvollen Einblicke in deine Arbeit, in die Arbeit bei BASF. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Danke fürs Gespräch.
Ich sage auch Dankeschön.